dass gewaltfreie Methoden der Konfliktbearbeitung eingeübt werden. Also ich erlebe in den Debatten, dass solche Maßnahmen oft belächelt werden. Und darin sehe ich einen Teil des Dilemmas, dass wir einseitig fixiert sind auf eben militärische Konfliktlösung und gar nicht sehen, wie wichtig es ist, in einer Gesellschaft dafür zu sorgen, dass nicht militärische Impulse greifen.
Wie kann die evangelische Friedensethik einen Umgang mit dem Ukraine-Konflikt finden? Das ist das erste Thema in diesem Podcast, über das ich mit Udo Hahn, dem Direktor der Evangelischen Akademie Tutzing, spreche, bevor es in den letzten 10 Minuten dann philosophisch wird und ich mich mit Studienleiter Jochen Wagner über Maß und Maßlosigkeit unterhalte. Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zum Seefunken. Heute gibt es endlich wieder eine neue Folge des Podcasts der Evangelischen Akademie Tutzing. Mein Name ist Dorothea Grass.
Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine markiert eine Zäsur für die politischen Verhältnisse in Europa und auf der Welt. Es gibt eine Menge Fragen, zu denen Uneinigkeit herrscht. Eine der Grundfragen lautet, sollte Deutschland gemeinsam mit weiteren westlichen Staaten Waffen in die Ukraine liefern, damit sich das Land verteidigen kann? Und wenn ja, welche? Der Bundestag hat ja am 28. April entschieden, ja, Deutschland soll das tun. Die Frage, welche Waffen Deutschland schon geliefert hat und welche nicht und warum, das werden wir heute nicht klären können. Das ist ein ganz eigenes Thema. Ich möchte mich heute der evangelischen Friedensethik widmen. Und zwar spreche ich darüber gemeinsam mit Udo Hahn, dem Direktor der Evangelischen Akademie Tutzing. Ja, seit dem 24. Februar, dem Angriff Russlands auf die Ukraine, wird auch innerhalb der evangelischen Kirche intensiv debattiert, wie wir als Christen mit dem militärischen Konflikt umgehen sollten. Es ist schön, dass Sie sich heute Zeit für eine Zwischenbilanz nehmen, Herr Hahn, und mit mir darüber reden.
Ich grüße Sie, Frau Grass.
Es gibt ja eine Denkschrift der evangelischen Kirche in Deutschland von 2007, die gerade viel besprochen wird. Sie heißt »Aus Gottes Frieden leben, für gerechten Frieden sorgen«. Und sie vertritt die Haltung, bei militärischen Konflikten mit gewaltfreiem Widerstand zu reagieren. Frieden herstellen, das gehe nicht mit militärischen Mitteln. Man solle vielmehr die Spirale der Gewalt durchbrechen und Waffenlieferungen werden abgelehnt. Dementsprechend hat sich der Friedensbeauftragte der evangelischen Kirche, Bischof Friedrich Kramer, auf die Frage, wie man auf die Kriegsverbrechen des Diktators Putin in der Ukraine reagieren solle, folgendermaßen geäußert. Manchmal können wir alle nur hilflose Zuschauer sein und das ist vielleicht gut so. Ja, dafür wurde er von dem Spiegel-Kolumnisten Sascha Lobo als Lumpenpazifist betitelt. Lumpenpazifisten, so Lobo, seien zuvorderst selbstgerecht. Es sind Menschen, die sich eine Jacke anziehen und sofort vergessen, was es heißt zu frieren. Menschen, die ihren Stuhlkreisprinzipien auch um den Preis des Lebens Dritter folgen. Herr Hahn, angesichts dieser und ähnlicher Reaktionen, ist die Denkschrift von 2007 heute überholt? Ist sie vielleicht sogar zynisch angesichts der Verbrechen in der Ukraine?
Die Denkschrift aus dem Jahr 2007 enthält aus meiner Sicht bleibend Bedeutsames, denn es wird doch ernsthaft niemand bestreiten können, dass wirksame Friedenspolitik darauf beruht, dass Gewalt abgebaut wird, dass die internationale Rechtsordnung ausgebaut wird und dass weltweit soziale Gerechtigkeit gefördert wird. Dieser Dreiklang hat etwas bleibend Richtiges und Wichtiges und darf in den Debatten nicht fehlen. Die Denkschrift aus dem Jahr 2007 hat natürlich auch ihren historischen Sitz im Leben und die Selbstverteidigung im Falle eines Angriffskrieges wird in der evangelischen Kirche an keiner Stelle bestritten. Insofern ist, wenn der Friedensbeauftragte dezidiert eine pazifistische Haltung ins Gespräch bringt als eine mögliche, ist aus meiner Sicht völlig unangemessen, sich aus einem Wörterbuch zu bedienen, wie Sascha Lobo das jetzt getan hat, das ich ablehne. Und für mich ist das kein Ansatz über die Frage, wie reagiert man angemessen im Gewaltfall, dies entsprechend einzuordnen. Und zynisch empfinde ich das nicht. Es gehört aus christlicher Sicht mit zu den Dingen, die zu Gehör gebracht werden und das müssen. Und das können eben auch nur die Kirchen tun.
Wenn wir auf die evangelische Friedensethik schauen, seit 1945, wie hat die sich entwickelt?
Wenn man auf die evangelische Friedensethik nach 1945 schaut, dann sieht man, dass da eine Zäsur stattgefunden hat. Denn eigentlich alle Friedensethik davor, von Augustin bis, ja, bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, war doch geprägt stärker von der Lehre des gerechten Krieges, wobei da immer ein Missverständnis mitschwingt. Damit ist keine Rechtfertigung des Angriffskrieges gemeint, sondern es geht darum, Kriege zu begrenzen in ihren Wirkungen und Auswirkungen. Und die Zäsur besteht einfach in den beiden Weltkriegen des 20. Jahrhunderts, die zu einem Neuansatz geführt hat, nämlich mehr auf den Frieden zu schauen, also die Lehre vom gerechten Frieden. Also willst du den Frieden vorbereiten, dann musst du den Frieden vorbereiten und nicht diese andere zynische Logik, wer den Frieden will, muss den Krieg vorbereiten. Also das ist der entscheidende Neuansatz nach 1945, also mehr auf den Aspekt zu schauen, wie man Frieden herstellen kann, wie man ihn ja wahren, fördern und erneuern kann, so der Titel der Friedensdenkschrift der EKD aus dem Jahr 1981, inmitten einer Phase, in der die damalige Sowjetunion hochrüstete und aus dem Westen der NATO-Doppelbeschluss als Antwort erfolgte. Es gibt aber eine Friedensdenkschrift, die nie diesen Namen hatte im Titel, weil sie gar nicht als Friedensdenkschrift formuliert wurde. Der EKD, nämlich wenn man die sogenannte Ostdenkschrift aus dem Jahr 1965 zur Hand nimmt, dann sieht man nämlich sehr genau, was es heißt, Frieden wahren, Frieden initiieren, ihn fördern, ihn erneuern. In der Denkschrift von 1965 ging es um die Versöhnung Deutschlands mit seinen östlichen Nachbarn, was dann ja auch die Entspannungspolitik mit geprägt hat und auch in das Wiedervereinigungsgeschehen hineinspielte. Also die Kirchen tun gut daran, sich auf solche Aspekte zu konzentrieren, weil die sonst in den Debatten untergehen.
Jetzt sind die Haltungen heute 2022 innerhalb der evangelischen Kirche in Deutschland in puncto Waffenlieferungen an die Ukraine unterschiedlich. Vielleicht können wir darauf jetzt eingehen, auch mal, dass Sie sagen, welche Positionen gibt es hier?
Wenn wir heute, der Tag, an dem wir heute miteinander sprechen, ist der Tag, an dem wir die Zahl 100 im Kalender haben. Also vor 100 Tagen hat der Angriffskrieg Russlands begonnen. Und wenn ich auf die kirchlichen Voten schaue, dann stelle ich fest, dass es im Prinzip zwei Positionen gibt, die in der evangelischen Kirche vertreten werden. Die eine, dass die Verteidigung im Angriffsfall legitim ist und dass deshalb auch Waffenlieferungen gerechtfertigt sind, und die andere eben die Haltung des Pazifismus. Letztere wird sehr stark durch den von Ihnen schon erwähnten Friedensbeauftragten der EKD, Friedrich Kramer, vertreten, der aber zusammen mit dem Militärbischof der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bernhard Fellenberg, auch eine gemeinsame Stellungnahme herausgegeben hat, um deutlich zu machen, dass es hier nicht um ein Entweder-Oder geht, sondern dass es um unterschiedliche Annäherungen und Positionen geht, die darin aber sich einig sind, dass sie das Leid der Menschen in der Ukraine, das da ausgelöst wurde durch diesen Angriffskrieg, dass sie dieses Leid anerkennen und dass sie nach Wegen suchen, dieses Leid zu minimieren. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, die Position der Ratsvorsitzenden Annette Kurschus, auch der Synodenpräses, der EKD-Synodenpräses Anna-Nicole Heinrich oder unseres bayerischen Landesbischofs Heinrich Bedford Strom anzuschauen und sehe da ein hohes Maß an Übereinstimmung, das aber darin sozusagen Unterschiede ausweist, dass die Frage immer darin besteht, ja, was lösen wir aus, wenn wir für Waffenlieferungen sind? Also wir lernen ja alle miteinander, es gibt leichte Waffen, es gibt schwere Waffen, es gibt Waffen, die defensiven Charakter haben und solche, die zum Angriff genutzt werden können. Wir als Theologinnen und Theologen im kirchlichen Kontext sind gar nicht in der Lage, eine Debatte zu führen über die Notwendigkeit der Qualität von Waffenlieferungen. Also insofern teilen die Kirchenvertreterinnen und Vertreter da das mulmige Gefühl, in einer Debatte Stellung beziehen zu müssen, die eigentlich nicht unsere ist. Worauf, glaube ich, alle die von mir genannten und die vielen anderen Bischöfinnen und Bischöfe doch Wert legen, ist, dass wir in eine Folgenabschätzung hinein uns begeben, dass wir bedenken, was wir auslösen. Im Grundsatz tatsächlich bestreitet niemand, dass die Ukraine das Recht hat, sich zu verteidigen. Und es ist immer eine Gefahr, dass wir in einer Art Bevormundung hineinkommen, wenn wir uns anmaßen, zu beurteilen, was die Ukraine braucht oder nicht braucht. Ich glaube, und verstehe die kirchlichen Voten auch so, dass sie auf Friedensbemühungen setzen, die über das Militärische hinausgehen. Also, dass die internationalen Friedensbemühungen stärker werden müssen. Mhm. Das ist eigentlich die UNO in diesem Kontext. Wo ist die Stimme des Papstes? Wo artikuliert sie sich noch stärker? Was können die Kirchen international tun? Darin sehe ich den Hauptakzent auch in den Stellungnahmen. Und ich hielte es für eine Verengung, jetzt die kirchlichen Stellungnahmen darauf abzuklopfen. Sind sie also für dieses oder für jenes? Ich habe die Debatte über Waffenlieferungen in den letzten 20, 30 Jahren auch dahingehend immer mit begleitet, dass wenn wir schauen, dass Waffen geliefert werden, dass die oft ja nie nur in den zweckbezogenen Kriegs- und Krisengebieten landen, sondern dass die weiter verkauft werden und Krisen an anderen Orten verschärfen. Mhm. Das ist ein Gesichtspunkt, über den wir auch nachdenken müssen und den offensichtlich nur die Kirchen einsprechen können, dass sie dafür kritisiert werden. Das irritiert mich, denn das gehört für mich mit zu der schon erwähnten Folgenabschätzung, die auch erforderlich ist.
Sie haben gerade gesagt, die Debatte ist nicht unsere, ob es Waffenlieferungen gibt oder nicht. Und der Beitrag der evangelischen Kirche wäre, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, eher Friedensbemühen zu verstärken. Wofür steht dann die Kirche? Ist das die Rolle der Kirche zu sagen, wir bieten den Diskursraum dazu? Wie sehen Sie das?
Also selbstverständlich ist die Kirche dazu da, einen Diskursraum hier anzubieten. Ich habe gerade schon den Gesichtspunkt mit dem Abwägen der Folgen ins Gespräch gebracht. Die Kirche steht für zivile Konfliktbearbeitung. Das darf überhaupt nicht vergessen werden. Also jetzt diskutieren wir über ein 100-Milliarden-Paket der Ausrüstung. Mhm. Für manche ist das eine Aufrüstung, Irgendwo dazwischen mag es sich natürlich auch bewegen. Es wird viel Geld in militärische Mittel investiert, aber wir müssen doch darauf hinweisen, dass die zivile Konfliktbearbeitung auch Mittel braucht und mancher Konflikt sich verhüten ließe oder hätte verhütet werden können, wenn in zivile Konfliktbearbeitung mehr Geld investiert worden wäre. Mhm. Also jetzt davon zu erwarten, dass durch Investitionen in Waffentechnik wir in der Lage sind, Frieden herzustellen, das halte ich für eine Illusion. Und das muss die Kirche auch, das müssen die Kirchen auch als Illusion benennen. Mhm.
Das heißt, es gibt andere Felder, wo Friedensarbeit geleistet werden muss. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Ja, die Notwendigkeit der Prävention, dass gewaltfreie Methoden der Konfliktbearbeitung eingeübt werden. Also ich erlebe in den Debatten, dass solche Maßnahmen oft belächelt werden. Und darin sehe ich einen Teil des Dilemmas, dass wir einseitig fixiert sind auf eben militärische Konfliktlösung und gar nicht sehen, wie wichtig es ist, in einer Gesellschaft dafür zu sorgen, dass nicht militärische Impulse greifen. In den USA, kein Tag vergeht derzeit, wo nicht aus den USA berichtet wird von einem Amoklauf. Schulen, Kirchen, Gebäude, Krankenhäuser sind davon betroffen. Die Zahl der Waffen in den USA ist extrem hoch und es ist leichter, eine Waffe zu bekommen als Alkohol. Aus meiner Sicht stimmt da etwas nicht. Und das einfach zu übergehen und zu sagen, na ja, man kann sich gegen diese ausufernde Waffengewalt nur durch mehr Waffen schützen. Das halte ich für eine Verkürzung und Verengung und für grundfalsch. Und hier mögen die Kirchen Rufer in der Wüste sein, aber das genau ist ihr Auftrag, wenn andere sich das nicht auch auf die Fahnen schreiben.
Muss denn die Denkschrift von 2007 zur Friedensethik überarbeitet werden? Braucht es da eine neue Denkschrift?
Ich denke, dass zunächst mal die Synode der EKD im November, wenn sie zu ihrer Tagung zusammentritt, sich positionieren wird und vermutlich die Synode und dann auch der Rat der EKD eine neue Friedensdenkschrift beauftragen. So etwas entsteht ja nicht von heute auf morgen. Das ist ein mehrjähriger Prozess, weil hier Menschen zusammenkommen aus unterschiedlichen Bereichen und ja mit seiner Denkschrift einen Beitrag zum Diskurs, zur Meinungsbildung leisten wollen, indem sie Argumente für das eine und gegen das andere sammeln und zu einer Positionsbestimmung verhelfen wollen. Also der diskursive Charakter dieser Denkschriften, den schätze ich sehr, weil er eben nicht sagt, so ist es, so soll es sein, sondern er gibt zu erwägen, zu bedenken. Und darin liegt eine Stärke dieser Denkschriften. Und ich hätte auch einige Stichworte oder einige Anregungen, die da berücksichtigt werden müssen. Also wir erleben ja, dass dieser Angriffskrieg eine völlig neue Qualität ist. Und jetzt den Kirchen vorzuwerfen, na ja, also das hätten sie nicht auf dem Schirm, das finde ich ist banal. Wir alle hätten uns nicht vorstellen können, dass Wladimir Putin das Signal auf Angriff setzt. Also wie gehen wir mit der faktischen militärischen Aggression um? Welches Maß an Abschreckung braucht es tatsächlich, das unausweichlich ist, dass niemand auf die Lage kommt, Panzer rollen zu lassen, um in diesem Bild zu bleiben? Wir müssen diskutieren über friedliche Konfliktlösungsansätze. Wir müssen darüber reden, wie dem Völkerrecht, also der Stärke des Rechts gegenüber dem Recht des Stärkeren, zur Durchsetzung verholfen wird. Wir müssen über die internationale Staatengemeinschaft reden und ihre Rolle, die sie künftig spielen muss. Und natürlich müssen wir das Thema, gerade habe ich fast auch ja von Aufrüstung gesprochen, welche Waffenarsenal ist wichtig. Wir müssen darüber hinaus selbstverständlich über Abrüstung als Ziel weitersprechen. Also aus meiner Sicht wird eine neue Denkschrift kommen, aber mit der ist sicher nicht in den nächsten Monaten, sondern vielleicht in 2, 3 Jahren zu rechnen.
Wie verhält es sich eigentlich mit dem christlichen Selbstverständnis? In der Bergpredigt steht, wir müssen unsere Feinde lieben. Wie ist das jetzt angesichts des Krieges? Gibt es da Ausnahmen? Müssen wir wirklich alle unsere Feinde lieben? Sonst sind wir keine guten Christen.
Die Bergpredigt wendet sich an das Gewissen des Einzelnen und verlangt vom Einzelnen eine Entscheidung. Diejenigen, die Verantwortung und die der Einzelne dann für sich trägt. Ich komme gleich auf ein Beispiel, aber mir ist noch der zweite Gedanke wichtig, in die andere Richtung zu schauen, nämlich auf diejenigen, die Verantwortung für andere haben. Also die Politik hat die Verantwortung, Menschen zu schützen. Also kann sie nicht ausschließlich eindeutig pazifistisch sein, sondern sie hat die Verantwortung, andere zu schützen. Und das geht nur mit der Anwendung der Androhung und auch, wenn das nicht hilft, der Anwendung von Gewalt. Mhm. Ein historisches Beispiel aus der Zeit der NS-Diktatur, kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges, ein Gymnasiallehrer, Georg Maus, in Idar-Oberstein behandelt im Religionsunterricht dieses Thema, die Bergpredigt, und eine Schülerin und in der Folge weitere Schüler und Schülerinnen fragen, gilt das Gebot der Feindesliebe, denn auch heute noch müssen wir auch die Engländer, die deutsche Städte bombardieren, lieben. Und dieser Religionslehrer antwortet, ja, das Gebot gilt auch heute und ja, wir müssen die Engländer lieben, auch wenn sie unsere Feinde sind. In der Klasse hat ein Tumult eingesetzt. Und das ist natürlich die Debatte nicht nur in der Klasse geblieben. Der Religionslehrer ist denunziert worden. Es wurde ihm der Prozess gemacht vor dem Volksgerichtshof. Und er ist dann inhaftiert worden und auf einem Gefangenentransport in den letzten Kriegsmonaten ist er dann gestorben. Sein Grab ist heute in der Ehrengedenkstätte des Konzentrationslagers Flossenbürg, dort, wo auch Dietrich Bonhoeffer begraben ist. Also der Mann hat, dieser Mensch hat seine, hat die Konsequenzen gezogen für seine Haltung. Und das zeigt, dass es möglich ist, diese Position einzunehmen. Aber ein Bundeskanzler kann sich eine solche Position nicht zu eigen machen, denn er und mit ihm alle Verantwortlichen, Bundestag und so weiter, haben die Aufgabe, Menschen zu schützen. Aber genau in dieser Bandbreite bewegen wir uns. Und es ist zwingend, diese Haltung, die uns aus der Bergpredigt Jesu, und wenn wir an das Ende Jesu denken, seinen Tod, der gefoltert und ermordet wurde, am Kreuz starb, er hat auf Gewalt verzichtet. Für den Einzelnen ist dies möglich, aber für politisch Verantwortliche, die müssen sozusagen nochmal andere Gesichtspunkte mit berücksichtigen. Es wäre schade, wenn der Aspekt der Gewaltlosigkeit, des Gewaltverzichts nicht in der Diskussion als Position eingebracht werden würde.
Das bleibt nach wie vor ein Spannungsfeld mit dem christlichen Selbstverständnis, Liebe deine Feinde. Wenn ich sie richtig verstanden habe, dann gibt es da eine große Bandbreite eben auch zwischen dem persönlichen Verständnis und dem eigenen Gewissen und zwischen den Aufgaben, die man hat.
Perfekt zusammengefasst.
Freut mich. Also ein großes Thema und vielen Dank, lieber Herr Hahn, dass Sie sich Zeit genommen haben. Einfach eine Zwischenbilanz jetzt mal auf dieses Thema der evangelischen Friedensethik Ethik zu werfen, sich das mal anzuschauen. Wer mehr über diese aktuelle Debatte erfahren möchte, dem kann ich an dieser Stelle den YouTube-Kanal unserer schwäbischen Geschwister empfehlen, der Evangelischen Akademie Bad Boll. Dort gibt es einen, wie ich finde, ziemlich aufschlussreichen Mitschnitt zu einer Veranstaltung vom 12. Mai mit dem Titel Evangelische Friedensethik vor neuen Herausforderungen. Und hier wird nochmal auf die einzelnen Positionen innerhalb der Kirche näher eingegangen. Unseren Podcast finden Sie natürlich auch bei YouTube auf unserem Kanal, dem Kanal der Evangelischen Akademie Tutzing. Ja, Ereignisse wie der Krieg in der Ukraine, aber auch Verschwörungsmythen oder die wachsende Ungerechtigkeit und Ungleichheit weltweit. Es gibt mega reiche Menschen, es gibt bitterarme, es gibt Menschen, die im Krieg leben und Menschen, die im Luxus leben. Die Komplexität wird nicht weniger und ich will dem einfach mal nachgeben und heute der Philosophie noch einen Platz in unserem Podcast geben. Mein Kollege Jochen Wagner ist hier der Spezialist. Der hat kürzlich eine Tagung mit dem Titel "Gibt es auf Erden ein Maß?" bei uns veranstaltet. Und ich freue mich, dass er heute mein Gast ist. Herzlich willkommen, Dr. Jochen Wagner, Pfarrer und an der Evangelischen Akademie Tutzing, Studienleiter für Theologie und Gesellschaft, Religion, Philosophie und Recht.
So ist es, liebe Frau Grass. Herzlich willkommen, guten Tag.
Schön, dass Sie da sind. Herr Wagner, angesichts all der Krisen dieser Welt, die ich gerade eben genannt habe oder angerissen habe, man kann sie gar nicht alle nennen, haben wir jegliches Maß verloren?
Es schaut in vielen Bereichen so aus, wobei wir, glaube ich, im eurozentrischen Bereich, in den sogenannten westlichen Industrieländern, eine Opulenz genießen, wie seit Menschengedenken noch nie vorhanden. Im sogenannten globalen Süden schaut es dann eher anders aus. Die haben, glaube ich, Hunger und Mangel und Leere und Defizite ohne Ende. Insofern birst die Welt ein bisschen auseinander. Aber Sie haben eingangs das Thema Krieg gestreift, was mit Beginn der Tagung evident war. Es gibt scheint beim Hang zum Bösen, wie Kant das formuliert hat, kein Ende. Es sind zu Destruktionen fähig. Da bleibt einem wirklich die Spucke weg. Man kann es gar nicht mehr kommentieren, was Putin und Co. derzeit zelebrieren. Eine Zerstörungswut, ja nicht mal mehr zu gewinnen, sondern einfach vernichten, löschen, leeren ein ganzes Land, leeren einen Nihilismus, sondersgleichen. Damit ist es sehr schwierig gewesen, bei der Tagung, die in Kooperation mit Professor Der hat ein Buch veröffentlicht, Welt ohne Maß, mit oder ohne Fragezeichen. Es ist sehr schwer gewesen, auf die Dialektik von Kant zu kommen, dass wir nicht nur den Hang zum Bösen haben, sondern auch die Anlage zum Guten. Ja, gibt es auf Erden ein Maß? Ich denke doch, aber vielleicht können wir im Gespräch uns dem ein bisschen annähern, was denn maßgeblich sei, was Maßgaben sind, damit wir nicht im immerwährenden Unendlichen in der maßlosen grenzenlosen Opulenz uns realisieren.
Das war ja auch das Thema der Tagung, dass man sich dem zunächst auch erstmal philosophisch genähert hat. Wie bemessen wir uns? Wie bemessen wir die Welt? Und gibt es ein Maß aller Dinge?
Wenn wir das Maß aller Dinge sind, wie das Stichwort vom Anthropozän nahelegt, dann müssen wir natürlich die Referenzen klären. Gibt es Ableitungsmöglichkeiten? Es gibt dann noch die sogenannte Mehr vom Urmeter, der angeblich ein Zentimeter kleiner gewesen ist als unser 100 Zentimeter auf dem Zollstock. Das wäre eine Möglichkeit, wenn man so nachschauen könnte, was sind denn die Urmaße, die Urmaßgaben, sei es von der Natur, sei es von einem Schöpfergott. Da tut man sich schon sehr schwer. Es gab einen Beitrag über Heide und die Maßlosigkeit, dass wir es nicht hinkriegen. Wo sollen wir denn nachschauen? In den Himmel können wir nicht. Die Natur ist ebenfalls eher verschwenderisch, opulent als kärglich in allen Dimensionen. Man hat früher in Ellen denke ich, gemessen. Der Schneider hat ein Ellenmaß vom Unterarm abgenommen. Und vielleicht sind das Hinweise, dass der Körper maßgeblich sei. Es gibt ein wunderbares Gedicht von Robert Gernhardt, siebenmal mein Körper. Ein Verslein heißt, mein Körper hat es gut bei mir, ich gebe ihm Brot und Wein. Er kriegt von beidem nie genug und nachher muss er speien. Das kennen wir alle, dass wenn man einen Stierhunger stillt und sich überfrisst, dass einem dann leicht schlecht wird, weil dann die Maße gesprengt. Sprich, wenn die Augen größer sind als der Magen, muss man sich nicht wundern, dass einem schlecht wird. Robert Gernhardt ist hier gnadenlos. Ein anderer Vers, Marber kennt nicht Maß noch Dank. Er tut mir manchmal weh. Ich bringe ihn trotzdem über den Berg und fahre ihn an die See. Nur das Problem ist, wer ist dann das Ich, wenn mein Körper die heimliche Elle anlegt? Wer ist das Ich im Körper? Sind wir dann das, was zwischen den Ohren denkt und mutmaßt, oder ist der Leib der heimliche Meister aller Maße? Ich kann mich da auf französische Anthropologen beziehen. Die hatten ein Dreigestirn an Batterien, die den Menschen bestimmen. Seine Bedürfnisse, seine Ansprüche und sein Begehren. Diese Unterscheidung ist hilfreich, denn Bedürfnisse kann man befriedigen, Ansprüche kann man anerkennen und realisieren und Begehren kann man wahrscheinlich nicht stillen, aber ernähren. Auf der Tagung ist sehr oft der Körper als maßgeblich in Rede gekommen. Wie weit man den Körper allerdings dann ausspannen kann, ist eine Riesenfrage, denn wir vermessen den Körper inzwischen ja in der Humanmedizin, in der Hightech-Medizin, mit allem, was Zahlen hergeben. Wir sind vermessen im Sinn einer übermütigen Leichtigkeit und wir sind vermessen im Sinn, dass wir alles quantifizieren, alles reformulieren auf Zahlen. Vom Blutdruck bis zum Herzschlag, von der Anzahl der blutkörperlichen Hämoglobintransporte. Also wir können alles in Zahlen reformulieren. Aber ist das nun schon eine Maßgabe des guten Lebens vielleicht? Entschuldigung, dass ich da noch weit ausholen muss. Mhm. Es gibt einen alten französischen Philosophen, Canguilhem, der sagt ganz schlicht, Gesundheit ist die Wahrheit des Körpers und Gesundheit ist das Leben im Schatten schweigender Organe. Der Körper teilt sich nun aber nicht in SMS, nicht in Zahlen mit, sondern in Intensitäten, also in dem, was ihm wohl und wehe tut. Wir kommen also hier wieder von den Zahlen weg, müssen in Narrative, müssen erzählen, müssen versuchen herauszufinden, wie es dem Körper geht, wenn er schweigt, müssen herausfinden, wie es ihm geht, wenn er schwelgt und rauscht.
Und das ohne Zahlen natürlich.
Und das ohne Zahlen.
Ja.
Das, denke ich, ist eine Herkulesaufgabe, weil wir inzwischen natürlich nur messen. Mhm. Wir haben nur ein Maß, wo wir jedes Ziel verloren haben. Das ist bis heute die freie Fahrt für freie Bürger. Kein Geschwindigkeitslimit auf deutschen Autobahnen. Vielleicht ist es ein Sondermythos, ein Sondermärchen. Und damit wären wir mittendrin in einer auch theologischen Debatte. Endlichkeit. Der Globus ist eine ausweglose Immanenz. Die blaue Perle ist so gestrickt, dass sie nichts reinlässt und nichts rauslässt. Was drinnen ist, drin. Was nicht drinnen ist, ist draußen. Und man könnte fast sagen, solange die Menschen eine Transzendenz über sich hatten, die alle Fülle verhieß, war die Immanenz davor behütet, geschützt, endlos ausgebeutet werden zu können. Sie war immer schon limitiert in der Zeit, im Körperlichen und im Material. Das Stichwort Nachhaltigkeit wurde natürlich strapaziert. Mhm. Wie geht man mit einem Stierhunger um, der alles konsumiert, der alles Material in Ware stopft? Eine Gefräßigkeit als zweite Natur, wenn doch alle Dinge, auch die Zeit, auch der Mensch in seinem Übermaß endlich sind. Es gibt einen dogmatischen Spruch, finitum non capax infinitum. Das Endliche kann das Unendliche nicht fassen und nicht darstellen. Und da wird es hochspannend. Ich denke, der Kapitalismus ist als Glücksorgie im Wesen essentiell maßlos, enthemmt, entschränkt, von keiner Metaphysik behütet. Er will jetzt darstellen, sinnlich erfüllbar, aus künstlichen Füllhörnern, was über Jahrtausende die Religion verheißen hat, aber nicht bescherte. Ob wir das aushalten, dass nicht alles geht, was denkbar ist,
dass auch nicht alles maßlos ist. Also ich meine, das ist ja
das ist begrenzt.
Eine Erkenntnis, die wir auch mit dem Nachhaltigkeitsthema aufgreifen. Wir sind maßlos, aber es hat eben dann doch auch alles ein Ende. Die Ressourcen haben auch ein Ende.
Ich würde Ihr Stichwort, das Substantiv vom Ende, vom Fino, aufnehmen und sagen, die Parabel endlich sein dürfen, in aller Doppeldeutigkeit, war das heimliche Ziel der Tagung. Endlich sein dürfen. Endlich heißt begrenzt sein dürfen. Und endlich sein dürfen heißt, dass man es endlich sein darf, dass man nicht mehr zögern noch zaudern muss, sondern man kann sich hineinstürzen ins mannigfaltige Sein. Ob das ein Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich natürlich auch nicht. Ein jeder von uns kennt das Problem, wenn man einen Wunsch erfüllt oder einen Stierhunger befriedigt, dass ein Glusterer bleibt. Das heißt, man kann sich noch so vollstopfen mit Dingen, mit Haben, es ist noch nicht das reine Sein. Mhm. Und dieser Glusterer nach etwas, was immer fehlt.
Das ist jetzt ein fränkisches Wort, Herr Wagner.
Das ist ein fränkisches Wort, in dubio pro libido könnte man sagen. Das ist zwar grammatikalisch falsch, aber es reimt sich. Dass es keine Ruhe des Begehrens gibt. Ich nehme mal die französische Trias nochmal auf. Bedürfnisse kann man befriedigen, also Essen, Trinken, Arbeiten, Spielen, Sexualität, Sozialität, Gemeinschaft. Deren sieben Bedürfnisse von Aristoteles bis Hegel und Marx reproduziert werden. Ansprüche kann man anerkennen, dass ich Respekt verdiene, ein Wahlrecht habe, eine Steuernummer und so weiter. Aber begehren, kann man begehren, das Desir, kann man das stillen oder ist dies eine Schwungkraft, die unersättlich uns vorantreibt zu immer neuen Leistungen, höher, schneller, weiter, war ein Stichwort auf der Tagung. Vielleicht muss man etwas älter werden und gelassener werden, dass man gar nicht alles braucht, schon gar nicht einen entgrenzten Konsum, sondern vielleicht Zeit, in der man ruht, in der man endlich ankommt, bei sich, bei der Welt, Maintenant, was französisch mit jetzt übersetzt wird und doch so viel heißt, wie was man mit der eigenen Hand berühren kann. Haben wir noch Zeit, dass ich einen Spruch zitiere, der für die Tagung genauso wichtig war, wie das von Ralf Konersmann, eingangs erwähnte Buch Welt ohne Maß. Wir kennen diesen Zauber alle. Ich habe die Doors zitiert. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar. If I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Das werden wir aus uns nicht rauskriegen. Wir wollen immer mehr und wollen immer alles. Und müssen erleiden, dass es alles nicht gibt, dass immer ein Überschuss an Hunger da bleibt, an Desir, an Begehren. Das mögen wir uns bewahren, aber wir müssen lernen, vom Haben zum Sein, vielleicht über das Tun zu kommen. Dass jeder sein Ding macht, was ihn erfüllt und möge es nicht Dogma und nicht Konsum, also nicht Fertiges an Wahrheit und Wahre sein, sondern ein erfüllendes Tun, wo ich der Poet meiner Augenblicke bin, der Autor meiner Zeit. Das wäre toll.
Vielen, vielen Dank. Danke dafür.
Sehr gern.
Ciao. Das war der Seefunken-Podcast der Evangelischen Akademie Tutzing. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen heutigen Gästen, Dr. Jochen Wagner und Udo Hahn. Mein Name ist Dorothea Grass und ich danke Ihnen fürs Zuhören und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind und diesen Podcast weiterempfehlen. Bis dahin, alles Gute und auf Wiederhören.